Willkommen zu einem weiteren Podcast. Das Pfingstwochenende liegt hinter uns und die Marktteilnehmer hatten durch den Feiertag am Montag genügend Zeit, die Terminmarktdaten der CFDC aus der letzten Woche zu durchdenken. Laut dem letzten COT-Bericht gab es im Silber an der New Yorker Comex den aggressivsten Aufbau von Netto-Long-Positionen durch Spekulanten seit September 1997 und im Gold den schnellsten Aufbau seit dem Jahr 2005. Tja, wie ist die aktuelle Lage am Terminmarkt bei den Edelmetallen jetzt zu bewerten? Ich schalte nach Amberg in die Oberpfalz zu Markus Blaschock von Blaschock Research und dem Chefanalysten des Goldsilbershop.de. Hallo Markus.
Hallo Michael.
Ich weiß aus unserem Vorgespräch, dass du gestern am Feiertag emsig an deinem neuen Premium-Report für deine Abonnenten gearbeitet hast. Was hat denn deine Auswertung speziell bei Gold und Silber ergeben und wie passen diese zu den Charts jetzt?
Bereits der COT-Report von letzten Freitag, also in dem Blitz-Update, das ich regelmäßig veröffentliche, kam zutage, dass wir über der Marke von 1720 im Silber und 1220 US-Dollar im Gold die massivste, stärkste Manipulation der letzten Jahre wahrscheinlich in der kompletten Aufzeichnung sahen. Seit 2-3 Monaten sprach ich davon, dass wir noch kein Kaufsignal im Gold und Silber haben. Mit dem Bruch des Abwärtstrends wir zwar einen kurzfristigen Anstieg erwarteten und diesen über 1720 zuletzt sahen, beziehungsweise über 1220 und dort darüber ausgebremst werden sollte. Wir haben es, glaube ich, im letzten Podcast sogar angesprochen, genau dieses Szenario, wonach eben erst Bullen in den Markt gelockt werden, wenn prozyklische Kaufsignale über diesen Widerständen neu auftreten. Und das sahen wir eben in der letzten Woche. Die Gold und Silber stiegen eben über diese Marken. Und ich hatte eigentlich erwartet, da Gold mit einem COT-Index von 70 Punkten und beim Silber von 40 noch relativ gut war, dass diese Ausbremsung circa 2 Wochen dauert, wie es in der Vergangenheit auch oft so war. Und im Silber war der Zielbereich 18 bis 18,40 US-Dollar. Im Gold ursprünglich 1245, wo die Ausbremsung stattfinden sollte. Am Schluss war, habe ich mir sogar gedacht, nachdem die COT-Daten in der Vorwoche noch relativ gut waren für Gold oder zu gut, dass es sogar noch etwas höher gehen könnte im Gold. Doch das, was dann die Manipulatoren in der letzten Woche in die Waagschale geworfen hatten, um diesen Anstieg über 1000, über diesen Widerständen auszubremsen, das war dann schon wirklich einzigartig. Das war spektakulär, was wir hier sahen. Eine Manipulation, die so offensichtlich ist, dass es eigentlich am Freitag jeden fast aus den Schuhen gehauen haben dürfte. Und es ist genau dieses Szenario, was sich erwartet hatte. Also was die COT-Daten vor 3 Monaten schon indizierten, eben dass sich die Manipulation hier nicht bereinigte oder nicht beendet wurde, hat jetzt dazu geführt, dass der Preis nochmal ausgebremst wurde. Und mittlerweile bin ich kurzfristig wirklich sehr negativ gestellt. Ich glaube, beim Gold und Silber werden wir jetzt in den nächsten Wochen die Tiefs anlaufen.
Ja, lass uns da nochmal ein bisschen einsteigen. Wir wissen beide, dass letztendlich Spekulanten und nicht die Commercials den Kurs machen. Das ist so. Jetzt haben die Spekulanten im Bericht der Vorwoche die Shorts abgebaut, haben massiv Longs aufgebaut. Und dann, wenn wir so in den Bericht reingeschaut haben, dann sehen wir im Gold als auch im Silber, dass sowohl die Produzenten als auch die Swap-Diener mit neuen Short-Positionen massiv dagegen gehalten haben. Aber Markus, was sehen denn die Spekulanten, was die Kommerziellen hier nicht gesehen haben? Du sagst ja sofort, klarer Manipulationsvorwurf. Aber was haben die Spekulanten hier gesehen? Oder ist das wirklich wieder Daddelmaschine Richtung gleitende Durchschnitte, dass sie da reingezogen wurden und nichts anderes?
Genauso sieht's aus. Die Widerstände wurden geknackt. Der Markt war schon ziemlich bullisch anscheinend. Die sind einfach prozyklisch long gegangen über diesen Marken. Es war genau dieses Level, worauf ich seit Wochen geschielt habe, dass da, wenn es drüber geht, dann kommen die Spekulanten in den Markt. Und ich schaue ja auf die Big 4 und die Big 8. Und hier sahen wir die größte Ausbremsung. Also ich nur mal hier zum Vergleich. Im Silber stehen die großen 4 mit 63 Tagen der Weltproduktion auf der Short-Seite. Das sahen wir nicht mehr seit Mitte 2012. Und die Big 8 sind sogar mit 88 Tagen Short. Und wir sahen auch im Gold eine Manipulation. Hier sind die, naja gut, das ist hier nicht so heftig, also das sind die Big 4 von 6 auf 10 Tage der Weltproduktion Short und die Big 8 von 11 auf 20. Dennoch war es hier auch zu sehen, es ist schon sehr aussagekräftig, dass es im Silber gerade mal 60 Cent über diesen Widerstand ging, bevor das völlig ausgebremst wurde, in dem Gold gerade mal 15 Dollar. Wie wichtig das den Wirtschaftsplanern doch ist, dass Gold hier wieder die Tiefs anläuft und wie schnell man das ausbremsen wollte. Und es zeigt auch auf der anderen Seite, wie bullisch der Markt schon war, dass er das überhaupt hier in dieser kurzen Zeit machen konnte. Denn auf jeder Verkäuferseite muss auch ein Käufer stehen. Und es waren anscheinend wirklich genügend Bullen im Markt, die hier bereit waren, über diesen Widerständen zu kaufen, die mittelfristig wirklich schon bullisch gestimmt waren und höhere Kurse gesehen haben. Und ja, die stehen jetzt massiv long und es bietet sich langsam das Potenzial für einen richtig schönen Long-Drop.
Wir sehen ja im Silber seit Monaten im Grunde genommen, und zwar unabhängig, ob der Kurs bei 18,50 Dollar steht oder ob wir unten bei 15 Dollar sind, im Managed Money bei den Großspekulanten, wenn man rein auf die Long-Seite schaut, immer eine stoische Long-Position von ca. 40.000 Kontrakten. Jetzt hat die sich aufgebaut mit dem letzten Report auf fast 54.000 Kontrakte nach oben. Wenn wir das hier so betrachten, dann ist selbstverständlich Silber, Comex, 5000 Unzen Kontrakt, 1 Dollar Bewegung. Das ist richtig Melodie für einen Kleinspekulanten. Glaubst du, dass man hier wirklich versucht, zumindest diese 15.000 Kontrakte aus dem Markt wieder rauszukegeln?
Auf Wochensicht war es nur ein Anstieg von Dienstag zu Dienstag von 57 US-Cent. Dabei sind die Spekulanten im Silber 22.000 Kontrakte long gegangen. Das ist so eine massive Schwäche im Markt. Man kann hier auch sagen, wenn man es jetzt ohne Manipulation betrachten möchte, dann kann man sagen, einfach hier ist massives physisches Überangebot im Markt, wenn man das einfach nur so sehen möchte. Aber es spricht Bände, der Cod-Index ist von 40 auf 0 geplumpst. Einfach abgestürzt. Das Ding ist ins Verkaufssignal gerutscht beim Silber. Innerhalb von einer Woche ist es wirklich das, was wir erwartet haben, und es ist ein drastischer Einbruch in den Cod-Daten und sehr negativ kurzfristig.
Okay, Markus, man muss ja immer dazu sagen, weil das klingt immer so nach Einbahnstraße, so nach dem Motto um Gottes Willen und Ungemach. Ich meine, wir hatten das auch im Titel mit der Metallwoche am Samstag, aber ja, die höchsten Anstiege siehst du dann, wenn kommerzielle Short-Positionen überrannt werden, und dazu brauchst du ja ein Ereignis. Wenn wir jetzt auf den Chart schauen, bei Gold und bei Silber, welche Chartmarken auf der Unterseite hast du denn im Blick, die hier angelaufen und letztendlich gehalten werden müssen?
Im Silber sind wir jetzt durch. Das war die 1720, die ist gelaufen, und im Gold waren es die 1220. Normalerweise, wenn eine lange Seitwärtsbewegung ist von 2-3 Monaten, wie wir sie jetzt zuletzt sahen, der Ausbruch über so einen Widerstand kommt und der ist nachhaltig, dann darf der Preis auf keinen Fall mehr darunter fallen. Das ist ein Indiz für massive Schwäche, und nachdem das jetzt schon passiert ist und gleichzeitig die Daten verschlechtert haben, sehe ich im Gold das nächste Kursziel bei den Tiefs von 1140. Und im Silber war es die Marke von 1720. Da ist der Preis drüber, bis in den Bereich von 1680. Hat das Kursziel bei 18 nicht ganz erreicht. Aber das haben wir ja schon vor einigen Wochen gegeben. Von daher ist das schon okay. Und jetzt hat es eben 1550 die nächste Anlaufmarke im Silber. Je nachdem, wie sich bis dahin die Kursdaten verändern, muss man dann eine Neubewertung vornehmen. Entweder bietet sich dann dort ein Kaufsignal oder man bleibt einfach short. Und dann nach der Kursprojektion bemüht es sich ein technisches Kursziel bei 14 bis 13,50.
Wenn wir uns das jetzt mal so ein bisschen längerfristiger anschauen, dann könnte ich mir vorstellen, und das kannst nur du bestätigen, weil du hast den Kontakt auch zu deinen Abonnenten, unterm Strich, ja, ist ja teilweise eine sehr, sehr unklare Signallage da. Wir sprechen ja jetzt nicht über den physischen Käufer, sondern wir sprechen auch über denjenigen, der diesen Markt handeln möchte, der eben Positionen einnehmen möchte. Was ist denn im Moment wirklich hier angebrannt, oder sind wir nicht letztendlich immer noch in einer lediglich Seitwärtsphase gefangen?
Noch sind wir in dieser Seitwärtsphase, die seit 2-3 Monaten andauert. Wie gesagt, wir sagen die letzten 2 Jahre immer schöne Trends. Die Kaufsignale folgten Verkaufssignale, die drehten dann wieder immer 5, 6, 7 Dollar im Silber rauf oder runter, im Gold 200 Dollar in die eine oder andere Richtung, und die Volatilität hat zuletzt jetzt massiv abgenommen. Das spricht für eine Bodenbildung, dass hier eine Trendwende bevorstehen könnte, eine mittel- bis langfristige Trendwende oder in nächster Zeit stattfindet. Vielleicht ist das, was wir jetzt dann in Kürze erleben würden, der letzte Sell-off. Aber in den letzten 2-3 Monaten bekamen wir kein Signal mehr. Wir hatten zuletzt die Gewinne, also bei Gold bei, ich glaube, 1440 und beim Silber bei 1550 hatten wir zuletzt mitgenommen. Wir bekamen aber kein Kaufsignal. Und seitdem lief das Ganze seitwärts. Ich kann nichts anderes machen, als das, was mir die Märkte vorgeben, Signalen folgen. Wenn kein Signal im Markt da ist, so wie in den letzten 3 Monaten, kann ich auch nichts machen. Ich kann nicht die Kurse bewegen, sondern ich kann nur entsprechend handeln. Und wenn das Chance-Risiko-Verhältnis gut ist, kann man einen Long oder Short gehen und dann seinen Schnitt machen. Aber bei einem schlechten Chance-Risiko-Verhältnis einfach zu handeln, nur weil man den Drang danach hat oder man muss jetzt irgendwie tätig werden wie ein Zocker, das geht nach hinten los, das bringt nichts. Ich konnte die letzten 2-3 Monate aus mittelfristiger Sicht einfach nur zusehen. Bei den anderen Agrarrohstoffen ist es schon ein bisschen länger so, dass wir da auf Kaufsignale warten. Aber wenn das Chance-Risiko-Verhältnis eben nicht passt, dann muss man warten, die Zeit kommt, und dann nimmt man seine Gewinne mit. Und wer zu ungeduldig ist und zu früh auf jetzt steigende Preise gesetzt hat, der muss dann dementsprechend dann zur Erkenntnis kommen, dass er unter Strich nichts dabei rausgekommen ist. Von daher, es gibt Zeiten zu kaufen, und nicht im Markt aktiv zu sein, ist auch eine Handelsentscheidung. Wenn eben der Markt es nicht hergibt, dann bleibt man außen vor, und es ist auch gut.
Ich finde deine Antwort extrem ehrlich. Vielleicht erinnerst du dich an den legendären Jesse Livermore, der hat gesagt, die dicksten Gewinne habe ich nicht mit dem Handeln gemacht, sondern mit meinem Hintern. Es gibt natürlich immer Koryphäen, die jede Marktbewegung im Voraus erahnen. Häufig sind das dann allerdings auch Eintagsfliegen. Und ich denke, du hast das ganz stark in den Vordergrund gerückt. Das Chance-Risiko-Verhältnis muss stimmig sein. Lass uns mal in den Markt etwas noch reinsteigen. Wir zeichnen dieses Interview am Dienstagmittag auf und am Vormittag gab es dann eine relativ heftige Bewegung im US-Dollar-Yen-Verhältnis. Wir sind dort nach oben massiv wiederum ausgebrochen. Wenn man sich das jetzt anschaut, auch der Euro hat gegenüber dem US-Dollar wieder verloren. Also wenn man so diese Setup sich da momentan anschaut, dann könnte man meinen, dass der US-Dollar-Index weiter zulegen wird, die Konsolidierungsphase ist beendet und damit droht auch auf US-Dollar-Basis selbstverständlich Ungemach bei den Edelmetallen. Würdest du dem folgen? Weil ich denke, dass die Blickrichtung sehr, sehr stark im Moment währungstechnisch auch geprägt ist.
Also ich stimme dem zu. Es sind jetzt zwei entscheidende Marken im Euro-US-Dollar-Verhältnis und im US-Dollar-Index angelaufen worden. Zum einen im US-Dollar-Index der Widerstandsbereich bei 97 Punkten und im Euro-US-Dollar die Unterstützung bei 1,105 US-Dollar. Die wurden per Freitagsschluss unterschritten und im heutigen Handel, heute Nacht, kam es zu einem Abverkauf, 1 Cent tiefer. Das ist sehr bärisch. Diese Unterstützung hätte nicht brechen dürfen. Ausschlaggebend waren wahrscheinlich im Euro-US-Dollar dieses Insider-Leak, das wir letzte Woche sahen, und gleichzeitig die neu erhöhten Anleihekäufe seitens der EZB, um den Anleihenmarkt zu stützen. Das hat doch auch stark auf den Euro gedrückt. Auf der anderen Seite sehen wir hawkische Meldungen aus den USA. Die Kerninflationsrate, die war mit 1,8% relativ hoch zuletzt, also Ex-Energie und Nahrungsmittel. Das spricht eigentlich schon dafür, auch wieder Richtung Zinsanhebung. Sehen wir jetzt, dass in dieser Woche, dass der Euro nicht wieder über die 1,105 steigen kann und gleichzeitig der US-Dollar-Index über 97 Punkte über diesen Widerstand ansteigt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit deutlich, dass sich die alten Trends fortsetzen. Und ich bin mir relativ sicher, wenn die Marke im US-Dollar-Index von 100 Punkten das dritte Mal angelaufen wird, dass sie dann nicht hält. Und dann gibt es hier nochmal massive Short-Eindeckungen im US-Dollar-Index und ein Long-Drop im Euro, der dementsprechend wieder auch starke Auswirkungen oder relativ starke Auswirkungen auf die Rohstoffpreise in US-Dollar haben dürften und dementsprechend halt kompletten Rohstoffmarkt auch real, nicht bloß inflationsbereinigt bzw. währungsbereinigt, aber sondern auch real unter Druck bringen dürften. Und von daher ist dieses Wechselkursverhältnis besonders für Kaufsignale, die man jetzt annehmen möchte, wenn die Marken nicht halten, in US-Dollar-Basis in Rohstoffen ein Grund erstmal noch abzuwarten. Denn Kaufsignale könnten dann negiert werden und dann sitzt man mit Verlusten da. Also im Moment noch eine Lage kurzfristig, die man im Auge haben muss, aber du hast recht, das kann Auswirkungen auf die Rohstoffe haben.
Also ich habe ja den Eindruck, du arbeitest morgen Stanley, weil die empfehlen heute Vormittag den Verkauf von Euro-US-Dollar ab 1,0550 mit Kursziel 1,05. Stopp, Markus, bei 1,1050. Kommt mir irgendwie bekannt vor, die Marke. Ich glaube, die hast du eben erwähnt.
Das ist reiner Zufall.
Das denke ich mir wohl, dass das Zufall ist. Hör mal, du hast das gerade eben angesprochen. Ja, eine Seite ist das Währungsverhältnis, auf das wir schauen. Aber ich schaue ja auch immer so ein bisschen weiter über den Tellerrand raus. Als Trader orientiert man sich immer an der Haupthandelswährung bei Edelmetallen. Das ist der US-Dollar. Wenn ich allerdings dann wirklich mal schaue, wo der Europäer einkauft, das ist mit Euros, oder wo der Japaner einkauft, das ist mit japanischem Yen. Und wenn ich mir das mal langfristig anschaue in den Charts, in Fremdwährung bei den Edelmetallen, dann muss ich sagen, das gefällt mir gut. Der japanische Yen, Gold in japanischem Yen, hat im letzten Jahr, im Ende des Jahres 2014, bereits ein astreines Kaufsignal geliefert im Monatschart. Und es wundert mich heute auch gar nicht mehr, dass zum damaligen Zeitpunkt Markus Stöffele schon im Interview gesagt hat, nee, wir sind also Gold in Yen long. Wenn man sich die Bilder hier anschaut, auch in den anderen Haupthandelswährungen, dann stellt sich natürlich die Frage, kann wirklich Gold in US-Dollar-Basis so stark noch unter Druck kommen? Weil wir können es ja nicht einseitig nur betrachten.
Wie du gesagt hast, das ist wechselkursbedingt, dass der Goldpreis in Euro und in Yen stärker ist. Von daher sehe ich auch kein Problem, dass der Goldpreis in US-Dollar nochmal unter Druck kommt. Sollte die Zinsanhebung kommen, kann Euro-US-Dollar die Parität erreichen. Gleichzeitig ist ja die Manipulation auch über den physischen Markt in London und besonders im Gold gang und gäbe. Und von daher ist es besser natürlich nicht ausgeschlossen, beziehungsweise sehe ich da kein Problem damit, mit den Kurszielen nach unten, wenn der US-Dollar wieder stärker werden sollte.
Gut, aber wir betrachten das natürlich, sag ich mal, Gold letztendlich auch als Währung, ich zumindest, nicht nur als Rohstoff. Ich weiß, da trennen sich die Geister, Martin Armstrong ist beim Rohstoff. Wenn wir uns das allerdings längerfristig anschauen, du hast ja gesagt, diese Seitwärtsphasen könnten hier auch wiederum in eine Bodenbildungsphase einmünden. Mir ist im Moment immer noch zu viel draußen davon die Rede, es geht unter die 1000 Dollar. Siehst du das bereits im Chart?
Die Manipulation, die wir jetzt in der letzten Woche sahen, beziehungsweise in den Freitagscode-Daten, sind ein Hinweis dafür. Gleichzeitig die hawkischen Meldungen aus den USA. Die Gemengenlage könnte sich wirklich darauf hinauslaufen, dass es dazu kommt. Ich schließe es nicht aus. Im Moment bin ich kurzfristig bearish. Mittelfristig, was passiert, weiß ich nicht, aber ich schließe es nicht aus. Mit einer Zinsanhebung in den USA ist es möglich.
Wie sieht denn für dich die Lage von den Terminmärkten und den Charts bei Platin und Palladium aus?
Im Platin sahen wir in der letzten Woche eine relative Schwäche, das ebenso wie beim Gold und Silber. Ob da manipuliert wurde, weiß ich nicht, aber die Daten sind eigentlich da immer noch relativ gut. Mit einem Cod-Index von 61 Punkten gar nicht so schlecht beim Platin. Im Palladium sieht so aus, dass die Cod-Daten seit längerer Zeit uns verbieten, etwas zu machen, denn sie sind eigentlich gut. Im Zuge eines Abverkaufs beim Gold und Silber könnte ich mir vorstellen, dass Palladium noch einmal einen Schlag auf 700 erhält, aber so wie Palladium der Gewinner der letzten 4 Jahre ist unter den Edelmetallen, glaube ich mittlerweile bei den relativ guten Core-Daten im Vergleich der letzten 2-3 Jahre, dass Palladium nach dem letzten Sell-Off ein guter Kauf ist. Die relative Stärke ist jetzt nachhaltig, die Core-Daten haben sich jetzt auch schön bereinigt in den letzten Jahr oder in den letzten 9 Monaten. Von daher sind wir für Palladium mittelfristig bullish, sobald es auch im Gold-Silbermarkt hier zur Bereinigung kam und wir auch Kaufsignale haben. Also wenn die große Trendwende kommt, ist Palladium wirklich ein interessanter Long-Trade oder auch mittel- bis langfristig eine Position, die wirklich interessant ist, so als Portfolio-Beimischung.
Christian Wartjan wird das gerne hören, was du da gerade gesagt hast, aber wir würden unser Bild hier nicht rund bekommen, wenn wir in diesem Themenkomplex, den wir gerade besprechen, nicht auch kurz über Rohöl sprechen. Du hast da in der Vergangenheit sehr treffsichere Analysen geliefert. Wie beurteilst du denn die Situation jetzt hier?
Im Rohöl sieht es so aus, dass es immer noch ein Überangebot am Markt gibt. Die Produktion hat sich teilweise noch ausgeweitet. Die Cod-Daten zeigen das auch in den Daten, dass es hier eben massives physisches Überangebot gibt. Die Cod-Daten haben sich in den letzten 2 Monaten massiv verschlechtert im Rohöl, was darauf hindeutet, dass die Preise kurzfristig nochmal unter Druck kommen dürften. Diese starke Schwäche, die wir hier sehen, kann nur fundamental begründet sein. Es gab 2 Zielmarken. Der letzte Anstieg bei WTI wurde zumindest zielgenau nach der Kursprojektion, nach der rein technischen, erreicht. Die Widerstandsmarken dürften es halten und es hat sich gerade beim WTI und bei Brent ein neuer Abwärtstrend herausgebildet. Solange dieser kurzfristige Abwärtstrend intakt ist, sind wir weiter bärisch. Solange die letzten Zwischenhochs auf der letzten 2 Wochen nicht überschritten werden, sind wir vorsichtig, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die Bullen an Kraft verlieren, das Momentum nach unten zunimmt, im WTI das nächste Ziel bei 54 US-Dollar angelaufen wird, sogar mittelfristig die Tiefs so 44 US-Dollar erreichbar sind.
Markus, ich würde gerne an dieser Stelle mal einen richtig harten Themenwechsel vornehmen, weil wir sprechen auf der einen Seite über Charts und wir sprechen auf der anderen Seite auch über gesellschaftliche Bewegungen. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Auf der Konferenz in London am 18. Mai hat EZB-Ratsmitglied Köhr einigen Hedgefondsmanager gegenüber Äußerungen zum EZB-Ankaufprogramm gemacht, die diese fast 14 Stunden vor den restlichen Marktteilnehmern zum Abverkauf des Euros nutzen konnten. Da hast du auch drüber berichtet. Was weniger in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, war, dass diese Konferenz eine mögliche Bargeldabschaffung zum Thema hatte, welche unter anderem von der Schweizer Notenbank getragen wurde und die Thesen von Kenneth Rogoff und William Butler diskutierte. EZB Köhr sagte in seiner Rede übrigens auch, dass er einer Bargeldabschaffung nicht ablehnend gegenüberstehe, diese aber eher durch moderne Technologien als durch Verbote möglich gemacht werden solle. Er denkt da wahrscheinlich an moderne Zahlungssysteme. Wir hören ja in letzter Zeit immer häufiger, dass wir im Grunde genommen in altmodischen Zeiten leben. Jetzt hat Bundesbank-Vorstandsmitglied Andreas Dombrett zuletzt auf einer Konferenz in Berlin gesagt, Bail-in ist in und Bailout ist out. Es wird kein Cent mehr von den Steuerzahlern zur Rettung von Banken fließen. Gleichzeitig werden Banken mit hohen Strafzahlungen zur Ader gelassen, weil sie manipuliert und betrogen haben. Meine Frage an dich, Markus, deswegen muss ich länger ausholen. Das ist mir alles hier viel zu einseitig. Ich rieche hier irgendwo eine dicke, fette Leimspur für die arme Volksseele. Hohe Bargeldbestände haben nur Kriminelle und Steuerhinterzieher, Banken und Fondsmanager sind Betrüger, vielleicht sollte man die besser verstaatlichen, damit unter Kontrolle stellen, harte Regeln, wer und wie zukünftig mit Pensionskassen, Versicherungsbeiträgen der armen Rentner und Sparer umgehen kann, denn hier schlummern ja noch richtig fette Fleischtöpfe. Schaffen sich hier die Staaten nicht ein Umfeld der totalen Kontrolle, natürlich alles nur zum Schutze des Bürgers?
Die Staaten oder die Eliten, das Bankenkartell will die völlige Kontrolle, aber nicht zum Schutze des Bürgers. Keine Geschäftsbank und auch keine Notenbank oder Regierung arbeitet für die Bevölkerung. Das ist ein so großer Irrtum, der besonders bei den etatistischen Deutschen so allgegenwärtig ist und omnipräsent, aber fachlich völlig falsch ist, dass man gar nicht mehr weiß, wo man eigentlich anfangen soll. Also dieses Leak mit diesem Vorabankündigen der Anleihenkäufe oder der Meldung an die Hedgefondsmanager, das ist irgendwie nur ans Tageslicht gekommen und muss dann erklärt werden im Nachhinein. Da wird keiner bestraft für Insiderhandel. Die hackt der anderen kein Auge aus. Und gleichzeitig ist es so, dass es eigentlich die Regel ist. Was die Menschen nicht verstehen ist, dass die Notenbanken arbeiten nicht für die Bevölkerung. Sie sind kein Regularium des Staates oder der Bevölkerung gegenüber den Banken, sondern die Banken haben die Notenbanken geschaffen. Das ist völlig offensichtlich. Das ist wie bei dem Putsch der Federal Reserve am 23. Dezember 1913. Es war schon immer das Interesse des Bankenkartells, Notenbanken zu schaffen, um Bailouts machen zu können, um die Bevölkerung zu enteignen. Es ist ja nicht nur das, dass über Inflation die Bevölkerung enteignet wird, sondern die Notenbanken helfen ja, lange Trends zu schaffen, Boom- und Bust-Zyklen zu etablieren und diese zu verlängern besonders, zu prolongieren. Da lässt sich ja noch mehr Geld machen. Wir sehen auch das regelmäßig am Devisenmarkt. Eine bullische Meldung für eine Währung folgt der nächsten und die nächste, bis ein Trend weit gelaufen ist. Wir sahen zuletzt hier bei dem starken Anstieg des US-Dollar-Index. Der wurde teilweise nur von Meldungen getragen, von einer Meldung bis zur nächsten, bis dieser Markt überkauft ist. Und dann drehen die Notenbanken wieder und dann kommen halt negative Meldungen, die und die nächste negative Meldung. Man treibt es nach unten. Natürlich, da ist Insiderhandel ist nicht nur etwas, was mal passiert, sondern das ist eine Grundaufgabe der EZB, hier fürs Bankenkartell Gewinnmöglichkeiten zu schaffen. Das ist eine riesen Umverteilungsmaschine. Dieses alles, was in den Medien hier gesagt wird, von wegen hier Geldpolitik und das seriös und man muss die Bürger schützen, völlig ob Nonsens. Das ist eine einzige Lüge. Und wer das noch nicht verstanden hat, den kann man auch nicht helfen. Das ist wie die Mafia, die am Tisch sitzt. Man muss sich das so vorstellen, die einzelnen Banken mit ihrer Chiralgeldschöpfung ist wie die Mafia, die ihre Bezirke kontrolliert und den Leuten das Geld wegnimmt. Aber man darf nie zu gierig werden und den Leuten zu viel nehmen, weil sonst rebellieren sie. Und dann verliert man die Macht. Und deswegen gibt es so ein Gremium wie die EZB, beziehungsweise einen Paten, der dann die alle unter Kontrolle hält, dementsprechend zur Mäßigung anhält. Ja? Und genauso ist es auch bei der EZB, das ist das übergeordnete Gremium, man sagt Basel III, ja, also ihr dürft nicht zu gierig sein, weil sonst, wenn einer von euch über den Jordan geht mit den Banken, dann gibt es eine Kettenreaktion, wir sind alle dran mit unserem Geschäftsmodell. Das ist ja eigentlich nur auf Inflation, Diebstahl und Enteignung beruht. Mehr ist es nicht. Und wenn man das mal verstanden hat, dann ist der Rest alles vielefalls, was hier in der Geldpolitik veröffentlicht wird. Man kann darüber eigentlich nur lächeln. Aber leider verstehen das 1% der Ökonomen und vielleicht 0,5% der Analysten. Und ansonsten laufen es diesen Meldungen hinterher oder denken noch, das ist rechtsstaatlich, rechtmäßig, moralisch gut. Es ist genau das Gegenteil. Es ist hochkriminell. Es ist moralisch völlig verwerflich, was hier gemacht wird. Bargeldverbote, das ist ein Eingriff in die Eigentumsrechte. Das sind totalitäre Maßnahmen von Diktatoren. Es hat keiner das Recht, mir mein Bargeld wegzunehmen oder mir vorzuschreiben, mit welchem Zahlungsmittel ich meine Güter tauschen darf. Wir sind alle unabhängige Individuen. Wir haben das Selbsteigentum an unserem Körper, an unserer freien Rede. Und alles, was von den Staatsseiten das einschränkt, ist unmoralisch, ist verwerflich, kriminell. Das wird in den Medien natürlich genau andersrum dargestellt. Aber wir haben nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht. Und das ist kein Privileg, sondern ein Grundrecht, ein Naturrecht, unsere Freiheit, unser Eigentum mit allen Mitteln zu schützen, auch gegenüber dem Staat. Da muss man letztlich irgendwo die Grenze im Sand ziehen und sagen, hier stopp, hier geht's für mich nicht weiter und hier lehne ich mich auf, zieh wieder ungehorsam. Das ist so eine Sache mit dem Geld. Da muss man sich dann einfach organisieren, sagen, wir steigen auf was anderes um. Mal gucken, ob in der deutschen Bevölkerung irgendwelche Bewegungen entstehen, wo man einfach sagt, nee, nicht mit uns. Letztlich ist es, denke ich, eine logische Konsequenz, dass Alternativen auf den Markt kommen, auch in physischer Form, wenn es mal so weit kommt, dass das Bargeld verboten wird. Denn es kann nicht sein, dass wir als gläserne Sklaven im Rahmen eines Staates völlig einigen elitären Politikern ausgeliefert sind, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben und nur Handlanger einiger anderen sind und es hier zum vollkommenen Vermögenstransfer kommt. Was unterscheidet uns noch vom Sklaven? Nicht mehr viel. Nach dem allem, was uns bereits über Steuern und Inflation genommen wird. Leider dauert es bei den Deutschen so lange, bis wirklich alles weg ist, bis sie für ihre Freiheit aufstehen. Man kann nur mehr reden und zu ermutigen, etwas zu tun, bei sich selber zu machen, so wie ich es auch schon mal im anderen Podcast gemacht habe, sein eigenes Umfeld zu verändern, sich für Freiheit einzusetzen und Freiheit auch zu leben. Eben auf die Kreditkarte zu verzichten, aus Prinzip Bargeld zu verwenden, für eine gesunde, für eine Versorgung mit gesunden Lebensmitteln zu sorgen und wenn man es eigenständig anbaut, ein gewisses Stück Autarkie zu bewahren. Sich nicht völlig abhängig machen vom Staat und Steuern sparen, wo es nur geht, auf legale Weise. Oder sagen wir mal so, es ist ja legal eigentlich, Steuern auch illegal zu sparen, ist moralisch richtig, weil die Moral liegt auf der Seite der Menschen. Und unmoralisch ist die mit Gewalt erzwungene Steuernahme des Staates. Aber eben sich seine Autarkie zu bewahren und Schritte in Richtung Freiheit zu machen, das ist unser Menschenrecht und das kann uns niemand verbieten und da sollte jeder in die Richtung gehen. Bargeldverbote sind No-Gos. Schaut einfach, dass er da eine Möglichkeit findet, um einen besseren Weg zu gehen.
Ich fand das ganz interessant, was du da ansprichst und das sollte auch gesehen werden. Ja, die Bevölkerung sollte das sehen. Der Kabarettist und Schauspieler Uwe Steimle hat zuletzt in den Mitternachtsspitzen im Grunde genommen seinem Publikum so ein bisschen den Spiegel vorgehalten und sich darüber beschwert, dass bei den jetzigen Gegebenheiten auch politisch im Grunde genommen Frau Merkel Kabarett macht. Das heißt also ihm im Grunde genommen das Kabarett hier wegnimmt mit dem, was da passiert. Du merkst aber nur Lacher im Publikum. Das, was du da ansprichst, ich denke, da werden fast alle unserer Zuhörer bei dir sein, auch das verteidigen zu müssen. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, und da sitzt auch, finde ich, die Gefahr drin, sehr, sehr viele Sachen werden hier passieren, weil die Bevölkerung sagt, nö, ist doch richtig, ich habe es eh nichts Geld und diejenigen, die es haben, die hinterziehen die Steuern, ich habe nichts in der Schweiz, da sollen sie es doch offenlegen. Und was die Schweiz da jetzt macht, möglicherweise nach dem ersten Aufschrei, wird es dann auch schon wieder als richtig dargestellt. Markus, können wir uns davor sperren, dass wir dann letztendlich auch irgendwo sagen müssen, wir als Edelmetallanleger, agieren wir da nicht im Grunde genommen kontra Staat und ist es nicht auch gefährlich, kontra Staat zu agieren?
Natürlich agieren wir kontra Staat, indem wir uns der Besteuerungsmöglichkeit und dem Diebstahl durch den Staat entziehen. Aber ob es gefährlich ist, weiß ich nicht. Ich denke, es ist viel gefährlicher, nicht vorzusorgen und sich dem Staat einfach zu ergeben. Dann ist man völlig hilflos. Wer auf den Staat baut, der wird letztendlich, das kann für einige Generationen, so wie in den letzten 60, 70 Jahren ja ganz gut gelaufen sein. Aber am Ende des Tages steht immer der Staatsbankrott, immer die Armut, immer der Entzug der letzten Freiheiten. Es ist nicht gefährlich, sondern es ist die einzige logische Schlussfolgerung und Konsequenz, die man gehen muss, wenn man verantwortungsvoll sein eigenes Leben gestalten will und Verantwortung auch für seine Lieben übernimmt, für seine Familie. Dann bleibt keine andere Wahl als Edelmetalle, Selbstvorsorge, Autarkie. Und zumindest nicht, man muss das ja nicht vollkommen machen, sondern Schritte in die richtige Richtung gehen. Ja? Teilweise dies zu erreichen oder auch vielleicht den engsten Freundeskreis aufzuklären und dadurch eine Graswurzelbewegung ins Rollen zu bringen. Denn wie es in allen totalitären Staaten ist, irgendwann glaubt keiner mehr dem, was da oben gesagt wird. Und dann liegt es an der Gesellschaft selbst, dass man sich organisiert und die Macht der Großen hat irgendwann ein Ende und das geht aber nur, wenn man etwas Mut hat und sich auch dem entgegenstellt. Ich denke schon, dass es richtig ist.
Ich bin mir relativ sicher, dass auch gerade durch diese langjährige Seitwärtsphase bei sehr, sehr vielen das Interesse an Edelmetallen erlahmt ist. Und ich spreche jetzt hier auch nicht über den Handel. Aber man muss sich natürlich auch vergegenwärtigen, dass ich wirklich meinen Versicherungsgedanken dabei im Hinterkopf behalte und vielleicht auch einplanen muss, eine gewisse Zeitdauer auch noch zu überbrücken. Weil was mir so gegen den Strich geht, und das passt nicht so in unsere Zeit hinein, dass man häufig den Leuten dann so an die Hand gibt, ja, und dann hast du dann Klimpergeld, sprich Silber, und notfalls kannst du dann damit auch noch im Geschäft bezahlen. Ich folge dieser Theorie überhaupt nicht, weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass eine Silberunze heute auch im Geschäft nicht als das erkannt wird. Wir haben auf der anderen Seite ständige Berichte, neuerdings wieder mal über Fälschungen etc. pp. Ich halte das alles nicht für so weit hergeholt, dass hier nicht auch eine Absicht dahinter steckt. Also sich einseitig hier zu positionieren und sich darauf rein zu konzentrieren, dass ich hier mit Edelmetall mich rüber retten kann, ist vielleicht auch zu kurz gesprungen. Deine Äußerung, die du da reingebracht hast, möglicherweise sollte man die ergänzen um Fähigkeiten und Fertigkeiten, weil es geht um Menschen, die letztendlich auch eine Sache wieder nach vorne bringen können. Vielleicht sollte darin auch stärker investiert werden, jeder Einzelne persönlich für sich.
Wenn ich heute beim Staat arbeite und eine unproduktive Tätigkeit nachgehe, indem ich Akten von links nach rechts schiebe, um es jetzt mal überspitzt provokativ zu sagen, dann habe ich eigentlich nichts, was ich am Markt später mal, wenn es eine schlechte Zeit kommt, irgendwie gewinnbringend nutzen könnte oder einen Vorteil hätte. Man sollte sich dann vielleicht, wenn man schon die Zeit hat und beim Staat aktuell arbeitet und mit meinetwegen 35 Stunden die Woche gut versorgt ist, dann vielleicht noch etwas Freizeit in eine selbstständige Tätigkeit investieren oder einen Ausbau meiner Fähigkeiten. Gleichzeitig, wenn ich ein Haus habe und ein Grundstück, zu lernen, wie pflanzt man zumindest etwas Gemüse oder dergleichen an, um autark zu sein. Es geht ja nicht nur um den globalen Zusammenbruch. Es geht hier auch um gesunde, nahrhafte Lebensmittel, die es heute im Handel nicht mehr gibt. Es gibt so viele Dinge, die man machen kann, die die meisten Menschen eben nicht machen, die sich eben völlig ergeben, dem Staat ergeben. Ja. Es gibt so viele Dinge, die man machen kann, und Gold und Silber sind ein Baustein dafür. Ein Baustein auf dem Weg zur Freiheit und der besseren langfristigen Versorgung. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn man sich um sein Leben selber kümmert und Verantwortung übernimmt, dass man letztendlich damit weitaus besser fährt als Leute, die einfach nur hoffen, dass sich die gute Zeit, die man die letzten Jahre in Anführungszeichen hatten, diese in Anführungszeichen gute Zeit, und die Leute, die sich einen Staat ergeben haben und völlig auf den Staat bauen, dass doch jene Leute, die auf ihre Autarkie achten und verantwortungsvoll mit ihrem Leben umgehen, letztlich besser fahren werden, besonders in dem, was uns die nächsten 20, 30 Jahre bevorsteht. Wie gesagt, Edelmetalle sind ein Teil der Vorsorge, können aber nicht alles ersetzen. Gut, klar, wer ins Ausland geht, vielleicht in ein Land, in dem es die nächsten Jahre nicht so zur Krise kommt und dann dadurch eben durch Edelmetalle sein Vermögenssicht ist was anders. Aber man sollte doch weiter vom Staat wegrücken und mehr für Freiheit tun, indem man anfängt, seine individuelle Freiheit zu vergrößern.
Sagt Markus Blaschok vom Blaschok Research und Chefanalyst des Goldsilbershop.de. Markus, es war wie immer ein Vergnügen, mit dir zu sprechen und vor allen Dingen auch, dass du deine Meinung, ob sie nun gern gehört wird oder nicht, sehr gut vertrittst. Ich danke dir recht herzlich.
Ich danke dir. Schöne Woche. Tschüss.